Wie triffst du Entscheidungen? So die Alltagsentscheidungen. Eher aus dem Bauch heraus oder wägst du immer ab? Mensch, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile meiner Entscheidung? Was sind die Konsequenzen meiner Entscheidung? Jeder von uns trifft tagtäglich Entscheidungen. Die meisten Entscheidungen übrigens unbewusst. Wir treffen Entscheidungen, ohne dass wir bewusst darüber nachdenken. Unser Gehirn ist so ausgestattet, dass wir Entscheidungen treffen können, einfach so. Die Frage ist, was ist die Basis für meine Entscheidung? Warum entscheide ich mich so und an der anderen Stelle so? Wir handeln auf Basis von Überzeugungen, die tief in uns drin sind. Und unbewusste Entscheidungen werden auch unbewusst gefasst von uns auf Basis von dem, was in uns drin steckt. Und so streben wir nach Glück, Zufriedenheit und Erfüllung durch unsere Entscheidung, das, was sich jeder Mensch wünscht. Aber so manche Entscheidung führt dann, entweder erwartet oder unerwartet, zu Leid, Sorgen, Problemen, Nöten oder auch Niederlagen. So ist das Leben. Ich möchte euch drei Geschichten erzählen von Menschen, denen ich begegnet bin in meinem Leben und deren Geschichte mich berührt hat. Da ist ein junger, verheirateter Familienvater, ist in der Gemeinde aktiv, ist ein gestandener Christ und arbeitet Teilzeit an der Universität. Und dort kommt er immer mehr in Kontakt mit Studenten und Studentinnen, geht immer mehr auf die Partys von den Studenten, fühlt sich nochmal jung. Zu Hause hat er zwei kleine Kinder, die auch ja, eine Herausforderung sind. Und so flüchtet er sich immer mehr in die Partys. Er lernt auf einer Party eine junge Frau kennen, trinkt ein bisschen mehr Alkohol und landet schließlich mit dieser Frau im Bett und begeht Ehebruch. Es nagt ihn so sehr, dass er nach einer Zeit das seiner Frau bekennt, vor anderen Leuten es bekennt, es aufarbeiten muss und nun einen langen Weg zurück hat in einen Prozess des Vertrauensgewinns bei seiner Ehefrau und der Versuch und die Hoffnung, diesen Fehltritt wieder aufzuarbeiten und wieder eine funktionierende Ehe zu haben. Eine Entscheidung mit großen Konsequenzen. Eine junge Frau hat schon früh viele sexuelle Erfahrungen, hat wechselnde Sexualpartner und dann passiert es. Sie wird schwanger mit 16. Ein Kind mit 16, das kann sie sich nicht vorstellen. Und sie entscheidet sich für eine Abtreibung. Machen doch eigentlich alle so, oder? Sie treibt ab und muss mit den Konsequenzen ihr Leben lang leben. Und sie verfolgen immer wieder Träume, wo sie das Kind sieht, das nie geboren wurde. Sie lebt mit den Konsequenzen, dass sie andere Kinder spielen sieht, die so ungefähr in dem Alter sind von dem Kind, was sie hätte gebären können. Und leidet unter dieser Entscheidung, die sie damals getroffen hat. Da ist ein Mann, schon etwas älter, in einer leitenden Funktion in der Gemeinde. Er ist anerkannt und beliebt. Er ist erfolgreich in seinem Job. Allerdings ist er bei der Arbeit ein anderer Mensch als in der Gemeinde. In der Gemeinde werden am Sonntag die Hände gehoben. Bei der Arbeit werden die Ellenbogen eingesetzt. Er ist erfolgreich, aber nicht beliebt. Er sagt sich, naja, das machen doch alle so. Und so ist er bekannt als das große Arschloch, rücksichtslos und gemein. Er weiß, wie er seine Macht ausspielen kann und lebt es aus. Bei der Arbeit so, in der Gemeinde so. Eine Entscheidung, unter der nicht er, aber viele um ihn herum leiden. Das, was wir denken und das, was wir vor allen Dingen tun, das hängt mit Dingen wie Werten, moralischen Vorstellungen, unserem Weltbild, unserer Lebenseinstellung, aber auch unserer Erfahrung zusammen. Die Frage ist, woran orientieren wir uns? Was ist das, was uns prägt und beeinflusst? Und wenn du sagst, mich beeinflusst nichts Negatives, würde ich das in Frage stellen. Tagtäglich hören wir Werbung, die uns etwas ins Ohr flüstert. Du darfst, gönn dir was, schrei vor Glück, 3, 2, 1, meins und Geiz ist geil. Überall leicht bekleidete Frauen, die einem ein schöneres Leben versprechen, wenn man dies oder das Produkt kauft, benutzt. TV-Serien, die immer eine Botschaft auch präsentieren. Zeitschriften, die mit ihren Artikeln uns versuchen zu beeinflussen. Musik, die in ihren Texten versucht, eine Botschaft rüberzubringen. Und das alles beeinflusst unser Leben. Das beeinflusst unseren Umgang mit Geld, unseren Umgang miteinander, unseren Umgang mit unserer Arbeit, mit unserer Zeit, mit unserer Sexualität. Und ich merke das gerade als Familienvater, dass das besonders schwer für Kinder ist. Denn unsere Kinder wachsen in dieser Welt auf und ich würde sagen, ich habe in meiner Kindheit noch nicht so viele Optionen gehabt wie meine Kinder zumindest. Und meine Kinder erleben das, dass sie morgens schon gleich im Radio irgendwie was hören, eine Botschaft bekommen, danach hören sie sich noch eine CD an und dann gehen sie in den Gottesdienst und hören hier eine Geschichte aus der Bibel. Und ich habe mich manchmal gefragt, wie sollen die Kinder das denn alles voreinander kriegen? Wie sollen sie unterscheiden? Was ist denn nun gut? Was ist richtig? Was ist wahr? Was ist falsch? Was ist die Botschaft, auf die ich hören soll? Und was ist es nicht? Und ich glaube, wir leben in einer komplizierten Welt und die Frage, was ist richtig, ist nicht so leicht zu beantworten mehr. Die Philosophie der Funktionalität. Das, was funktioniert, ist gut. Die Philosophie des Gefühls, das, was sich gut anfühlt, ist gut. Die Philosophie der Toleranz, es ist eigentlich alles gleich gut. Und es ist in Ordnung, solange du keinen anderen verletzt. Oder die Philosophie der Relativität, es gibt eigentlich kein richtig und falsch. Es ist nur das gut, was für dich gut ist und für jemand anders etwas anderes. Wir befinden uns in einer Reise durch den Kolosserbrief. Ein Brief, den Paulus an Christen in der Gemeinde in Kolossee geschrieben hat. Das liegt in der heutigen Türkei. Und wir haben in den letzten Wochen schon einen Einstieg in den Brief gewagt. Und jetzt geht es weiter in dem Brief. Der Paulus schreibt diesen Brief an Christen, die seiner Meinung nach in einer ganz ähnlichen Situation standen. Sie standen unter dem Einfluss von verschiedenen Meinungen, Gedanken, Lebensbildern, Weltbildern, Philosophien und Ideen. Und er will ihnen in dem Abschnitt, den wir jetzt lesen, etwas an die Hand geben und ihnen zeigen, wie sie gute Entscheidungen treffen können, wie sie ihr Leben auf etwas stellen können, was Bestand hat. Und da können wir gemeinsam lesen, weil ich glaube, dass dieser Text, so alt er ist und so speziell er doch für diese Gemeinde in Kolossee gemeint war, doch eine allgemeine Botschaft auch für uns hält. Lasst uns gemeinsam lesen aus dem zweiten Kapitel und ich werde so ein bisschen ein paar Verse immer lesen und dann mit euch darauf eingehen, mit euch da durchgehen. Paulus hat in dem ersten Kapitel Jesus Christus als den Herrn vorgestellt und hat gesagt, aller Glaube, alles das, was unseren christlichen Glauben ausmacht, basiert auf Jesus Christus und darauf, dass er Herr ist, dass er der Größte ist, dass er der Herrscher der Welt ist und dass Gott, der Allmächtige, ihn als die Rettung für die Menschen eingesetzt hat. Er hat von einem Geheimnis gesprochen, da hat Daniel letzten Sonntag so kleine Ü-Eier hier gezeigt und so eine Matruschka und hat deutlich gemacht, dass das Geheimnis, was Gott uns offenbaren will, ist, dass Christus in uns lebt. Christus in uns. Und jetzt sagt er weiter, Vers 1 aus Kapitel 2, ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea, was eine Nachbargemeinde war, und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Paulus wiederholt noch einmal das, was wir letzte Woche auch schon gehört haben. Er kämpft um die Kolosser. Er kämpft darum, dass die Kolosser sich auf Christus ausrichten. Und er sagt, Christus ist das Geheimnis und in ihm sind die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Christus ist der, der als Gottes Sohn auf die Erde kam. der gestorben ist für unsere Sünden und der auferstanden ist und jetzt beim Vater lebt und dort als der Herr angebetet werden will. Aller Glaube zielt auf Jesus Christus ab, auf den lebendigen Gott. Und Paulus erwähnt jetzt hier zwei Begriffe, den Begriff Weisheit und Erkenntnis. Er sagt, die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis sind in Christus verborgen. Was meint er damit? Was meint die Bibel damit, wenn hier an dieser Stelle von Weisheit und Erkenntnis gesprochen werden? Die Erkenntnis in Christus ist das Erfassen des Willen Gottes, das Verstehen des Willen Gottes und es führt zu einem klugen Urteil. Die Weisheit in Christus ist die Anwendung des Willen Gottes auf das praktische Leben. Das ist sozusagen das kluge Handeln. Und damit sagt Paulus, in Christus, wenn ihr euch an dem ausrichtet, an ihm ausrichtet, werdet ihr kluge Urteile fällen können und klug handeln. Überhaupt ist der Begriff Weisheit und Erkenntnis in der Bibel extrem positiv belegt. Vielleicht kennen einige von euch die Geschichte von Salomo, der um Weisheit und Erkenntnis gebeten hat und Gott ihm es ihm gerne gegeben hat, weil er gesagt hat, du bittest um das Richtige. Paulus sagt, Weisheit und Erkenntnis oder Erkenntnis und Weisheit sind die Dinge, die ihr braucht und die bekommt ihr nur in der Verbindung zu Jesus Christus. Warum ist ihm das so wichtig? Das lesen wir im nächsten Vers. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch in meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube ist. Paulus kennt die Gefahr, in der die Kolosser stehen. Die Kolosser haben alle möglichen philosophischen Strömungen erlebt. Sie lebten in einer offenen Gesellschaft, dort, wo es viele Religionsführer, sogenannte Religionsführer und Weisheitslehrer gab, die vorgaben, über das geheime Wissen zu verfügen, die die wahre Weisheit innehatten und man musste nur ihnen nachfolgen, um die Erleuchtung fürs Leben zu bekommen. Kommt einem irgendwie bekannt vor, gibt es heute auch immer noch, oder? Die griechischen Philosophen hatten allerdings immer den Blick nicht auf Gott gerichtet, sondern immer auf die irdische Weisheit. Sie haben die Weisheit selber zum Gott gemacht und sie haben den Menschen und seinen Verstand ins Zentrum der Gedanken gestellt. Und so gab es alle möglichen Irrlehren und Philosophien, die ein völlig anderes Weltbild vermittelten, das vor allen Dingen darauf abzielte, nicht Jesus Christus ins Zentrum des Glaubens und des Lebens zu stellen. Wir lesen weiter. Paulus wiederholt es quasi noch einmal mit anderen Worten. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und ihr habt Jesus Christus euch als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Er schreibt es an Christen und sagt, ihr habt den Glauben erfasst. Ihr habt euch Christus schon unterstellt. Nun lebt das auch. Stellt euch unter Christus. Seid verwurzelt in ihm. Die Philosophie der damaligen Zeit war eher was Vages, etwas, was in Fluss war. Und es kam immer wieder neue Philosophen, die irgendeine neue Lehre brachten. Aber er sagt, verwurzelt euch in Christus, seid verwurzelt in Christus. Es geht hier nicht nur um ein Gedankengebäude, sondern es geht um euer Leben. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr eine Basis habt. In Vers 8 macht er noch einmal deutlich, wovor sie sich in Acht nehmen sollen. Nehmt euch in Acht vor denen, die euch mit einer Lehren und trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen, und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle nun Anteil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Die Meinung der damaligen Lehrer, Philosophen oder die Bibel nennt sie auch Irrlehrer, war, Gott ist ein allmächtiges Wesen, das irgendwo existiert, aber dieses Wesen kann niemals einen leibhaftigen Sohn haben. Jesus, der als Gott in menschlicher Gestalt auf die Erde kam, um die Menschen zu erlösen, ist für sie unvorstellbar gewesen. Das waren die sogenannten Gnostiker. Das war witzigerweise die Erkenntnislehre. Und Paulus argumentiert, dass mit der Erkenntnis von Christus nur echtes Leben stattfinden kann und stellt sich damit gegen diese Irrlehrer. Und er versucht, die Gemeinde davor zu bewahren, diesen Irrlehrern nachzufolgen und sich von Jesus Christus als dem wahren Gott abzuwenden. Ich habe eben gerade gefragt, an wem orientiere ich mich? Und wer beeinflusst mein Denken und mein Handeln? Womit beschäftige ich mich? Und was ist der Maßstab für meine Lebensentscheidungen, vielleicht für die kleinen alltäglichen Entscheidungen, aber auch für die größeren? Paulus hat die Spur gelegt und sagt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Der ganze Brief, der Kolosserbrief, ist auf Christus ausgerichtet und er sagt, es geht nicht nur um euer Glauben und euer Glaubensverständnis, sondern um euer ganzes Leben. Und Paulus hilft uns mit einem sogenannten, oder ich habe ihn so genannt, nicht so genannten, ich habe ihn genannt, einen Dreischritt. Und zwar ist das der mittlere Abschnitt ab Vers 6. Ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, der habt ihr Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Leben und euer Verhalten an ihm aus. Ihr seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm und bleibt im Glauben fest. Was ist das Erste? Die Voraussetzung, die anscheinend die Kolosser erfüllten, ist, sie haben Christus Glauben geschenkt. Die Basis und das Fundament für gute Lebensentscheidungen ist eine Glaubensentscheidung. Es ist die Glaubensentscheidung zu sagen, Gott, du bist der Herr und ich unterstelle mein Leben deinem Sohn, Jesus Christus, denn er ist der Herr meines Lebens. An ihm richte ich mich aus. Es ist eine Glaubensentscheidung, die eine Lebensentscheidung wird, weil sie das Fundament meines Lebens sein kann. Jesus Christus als Retter der Menschen ist auch für dich gestorben. Und ich glaube, dass wenn dieser erste Punkt in deinem Leben noch nicht vollzogen ist, kannst du dir gerne die nächsten Punkte gerne anhören, aber ich glaube, dass dieser erste Schritt dann für dich dran ist. Der erste, die Basis ist, all dessen, was jetzt noch an guten Hinweisen von Paulus kommt. Wenn du sagst, ich lebe mit Jesus und ich habe ihn als Herrn akzeptiert, dann ist der nächste Aufforderung für dich. Seid in ihm verwurzelt, sagt Paulus. Was sind Wurzeln? Ja, was machen Wurzeln? Ich weiß nicht, wenn ihr ein Bild von Wurzeln, vor allem ihr seht dort ein Bild mit Wurzeln, die sind erst groß und dann gibt es immer kleinere Abzweigungen. Was ist der Sinn von Wurzeln? Der Sinn von Wurzeln ist, den Boden zu durchdringen, möglichst viel Oberfläche zu schaffen und sich zu vernetzen, um Halt zu bekommen. Dieses Netzwerk von Wurzeln ist dazu da, zu verankern und Nährstoffe aus dem Boden zu saugen. Große, starke Wurzeln sind wichtig, um einen Baum im Sturm zu halten. Was heißt es nun, mit Jesus Christus verwurzelt zu sein? Ich glaube, dass wenn wir uns an Jesus Christus orientieren, dann ist das auch eine Frage, wie wir die Welt sehen, wie wir unser Leben und das Leben von anderen sehen. Und wenn ich mich dann frage, Jesus, wie siehst du denn diese Welt? Und wie siehst du mein Leben? Und was ist dir wichtig? Kann ich darauf Rückschlüsse auf mich selber ziehen? Und dann kommen alle wichtigen Fragen im Prinzip auf den Tisch und ich kann Antworten in der Bibel, im Wort Gottes finden. Die Wichtigkeit von Geld, wie ich Mitmenschen sehe, wie ich meine Ehe oder generell Beziehungen oder auch die Sexualität leben kann. Was Jesus zum Zusammenleben von Menschen, zum moralischen und ethischen Vorstellungen denkt. Wir können Antworten auf die Zukunftsfragen unserer Zeit bekommen. Wie sieht Jesus meine Arbeit? Dieses Verwurzeltsein in Jesus ist im Prinzip ein, sich auf die Werte Jesu Christi zu konzentrieren und unser Denken von ihm beeinflussen zu lassen. Und dieses Verwurzeltsein kann mir Halt in meinem Leben geben. Ich habe mich gefragt, was mich denn so prägt. Was prägt mich so den ganzen Tag? Und da habe ich gemerkt, dass ein entscheidender Punkt ganz am Anfang meines Tages mich immer schon prägt. Wenn ich morgens aufstehe, beziehungsweise jetzt mache ich es nicht mehr, das erzähle ich gleich. Als ich vor einiger Zeit noch morgens aufgestanden bin, was habe ich als erstes gemacht? Handy rausgenommen, genau. Entweder noch im Bett oder, das kennen die Männer, auf dem Klo. Das Handy rausgezogen, WhatsApp gecheckt, Facebook geprüft, ob irgendwelche neuen Beiträge sind. Mal schnell eine WhatsApp losgeschickt an eine Gruppe, ne, damit die alle sehen, wie früh ich auf bin. Ja. Und so, schwupps, waren die nächsten 6-8 Stunden geprägt von der Welt, von dem um mich herum, was ich an Dingen bei Facebook und bei WhatsApp lesen konnte. Manchmal hatte ich noch Zeit, bei Spiegel Online reinzugucken, das heißt, ich konnte noch die neuesten Nachrichten lesen. Und schwupps, waren meine Gedanken dort, wo ich eigentlich nicht zur Ruhe kommen konnte. Sie haben neue Gedanken in mir erzeugt, falsche Sehnsüchte, manchmal Neid auf die Leute, die über Nacht bei Facebook gepostet haben, auf welcher Insel sie denn nun sitzen und wo sie getaucht sind und gesurft sind und hier mit dem Kite geflogen sind oder auf den Berg gestiegen sind oder was auch immer, auf welcher Party sie waren. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei dir nicht das Handy, aber was ist es, was dich gleich am Morgen prägt? Ist es die Tageszeitung? Ist es das Radio oder das Fernsehen? Ich musste tatsächlich diesen Entschluss fällen und das ist für mich ein Schritt zu diesem Verwurzeltsein. Ich musste den Entschluss fällen zu sagen, ich will mich von Gott morgens füllen lassen. Jetzt ist mittlerweile morgens für mich der Moment, wo ich Wurzeln schlagen kann. Und ich glaube, und deswegen ist es meine Empfehlung an euch, ich glaube, dass diese Zeit morgens in der heutigen Zeit die einzige Rettung ist, um einigermaßen unbeschadet durch unseren Tag zu kommen. Morgens die Zeit mit Gott ist für mich wie ein Schatz, so wie es dort steht. Ein Schatz der Erkenntnis und der Weisheit. Dieses Bibellesen am Morgen, das prägt meine Gedanken. Es beeinflusst meinen ganzen Tag, weil ich morgens mich erstmal fokussiere auf Gott. Und es ist faszinierend, wenn ich dann die Evangelien lese oder im Moment habe ich die Sprüche entdeckt, ja, wie viel dort über alltägliche Lebensanweisungen und Hinweise für mein Leben steht. Es ist faszinierend. Mit wem oder was verbringst du deine Zeit am Morgen oder auch den Tag über? Ich habe dann weitergesucht, habe mich gefragt, okay, wo beeinflussen mich Dinge und lenken mich ab im Prinzip von dem Guten, von Weisheit und Erkenntnis, die von Gott kommt. Für den einen oder anderen ist es vielleicht eine TV-Serie oder bestimmte Computerspiele oder eben entsprechende Webseiten, die meine Gedanken von dem Guten zu unguten Einflüssen bringen. Ich habe tatsächlich letzte Woche eine App von meinem Handy gelöscht, weil ich gemerkt habe, dass dieses Spiel mich und mein Denken zu sehr beeinflusste und gefangen genommen hat. Ich habe bestimmte Netflix-Serien nicht weitergeguckt, weil ich wusste, die werden mich beeinflussen. Ob nun in Träumen oder in meinen Gedanken. Und ich habe tatsächlich vor einigen Wochen meine Facebook-Benachrichtigungen abgestellt, weil ich das total ätzend finde, immer diese Nachrichten zu bekommen, weil ich weiß, dass sie mich ablenken. Das Interessante ist, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass ein Like bei Facebook, den du für deinen Post bekommst oder eine Antwort auf eine WhatsApp ungefähr die gleiche Reaktion in deinem Gehirn auslöst, als wenn du Alkohol oder Kokain nimmst. Was ist es, was dich beeinflusst? Und wo kannst du durch die Veränderung deines Lebensstils und durch die Fokussierung auf Jesus Christus neu dein Leben auf eine gesunde Basis stellen, dein Denken verändern? Ist es vielleicht, dass du in eine Live-Group gehen sollst oder vielleicht Rooted machen sollst? Oder ist es tatsächlich diese persönliche Zeit mit Gott? Und ich kann verstehen, manche sind keine Frühaufsteher. Ich bin überzeugt, dass morgens immer noch die beste Zeit ist, aber ich weiß, dass manche von euch gerne abends irgendwie sich Zeit für Gott nehmen oder in der Mittagspause. Will ich gar nicht gegen argumentieren. Aber nehmt euch diese Zeit, nehmt euch einen Moment, wo ihr reflektiert und fokussiert und wo ihr diese Wurzeln ausprägt. Paulus bleibt dort aber nicht stehen. Er sagt, seid in ihm verwurzelt. Übrigens ist dieses Verwurzeln und dieser Vers die Basis und die Inspiration für Rooted gewesen. Herzliche Einladung, im Herbst gibt es wieder einen Rooted-Kurs. Paulus bleibt dort nicht stehen und er sagt, es geht nicht nur um unser Denken, also um die Erkenntnis, sondern er sagt auch, es geht auch um unser Handeln, um die Weisheit, das heißt das kluge Handeln. Und er sagt, baut euer Leben auf Christus auf. Und da sind wir wieder bei den Entscheidungen am Anfang. Ich kann alles gut finden, was Jesus gesagt hat und ihm auch zustimmen. Ich kann sagen, ja, das glaube ich auch. Aber es ist deine Verantwortung, Entscheidungen auch auf Basis dieser Überzeugung zu treffen. Und das sind zunächst die kleinen Entscheidungen im Alltag. Und ich muss mich jeden Tag neu dafür entscheiden, dass ich auf Jesus höre. Und das kann sein, dass ich bei der Arbeit jeden Morgen neu wieder sage, ja, ich will heute ehrlich sein. Und auch Wahrheit verschweigen ist nicht gut. Ich will ehrlich sein mit meinen Kollegen, mit meinen Geschäftspartnern, mit meinem Chef. Ehrliche Rückmeldung geben. Ich will jeden Tag neu mich bewusst Gott zur Verfügung stellen und zu sagen, Gott, du hast einen Auftrag an mich, meine Arbeit gut und gewissenhaft zu machen und nicht zu schummeln. Nicht den Auftrag unter den Tisch fallen lassen oder den Fehler jemandem anders zuzuschieben. Genauso ist es für mich immer wieder eine Entscheidung zu sagen, Gott, das, was ich für meine Arbeit bekomme, das Geld, das gehört dir. Meine Frage an dich ist, worauf baust du dein Leben auf? Worauf gründest du dein Denken und vor allen Dingen auch dein Handeln? Warum diese Frage so wichtig ist, merkst du wahrscheinlich erst in Momenten, in denen du an Weggabelung deines Lebens stehst, wo große Entscheidungen anstehen. Und da wird sich bewähren, ob du in den kleinen Entscheidungen weise gehandelt hast. Ob du klug gehandelt hast. Bei den großen Lebensentscheidungen oder in Stresssituationen, in Konflikten, in Versuchungen oder in Not und Leid, was wir wahrscheinlich alle irgendwann in unserem Leben erleben. Und das ist egal, ob du nun als Christ lebst oder nicht als Christ lebst. Gott hat uns nicht ein Leben in Glanz und Gloria versprochen, jedenfalls nicht hier auf der Erde. Die Frage ist dann, woran wirst du dich dann orientieren? Und worin bist du verwurzelt? Kannst du in deiner Entscheidungskompetenz wachsen, weil du fest verwurzelt bist? Ich wünsche mir so sehr für jeden von uns, dass wir gute Entscheidungen im Leben treffen. Gottgemäße Entscheidungen, dass wir Gottes Willen für unser Leben erkennen. Es ist die Natur unserer Welt, dass gute Entscheidungen gute Konsequenzen haben und schlechte Entscheidungen schlechte Konsequenzen. Zuletzt noch ein Gedanke. Vielleicht sitzt du hier und sagst, Mensch, das hättest du mir mal vor 3 Monaten sagen sollen. Mensch, das hättest du mir vor 5 Jahren sagen sollen. Mensch, das hätte ich mal vor 30 Jahren hören sollen. Ist da jemand, der mit mir bis ans Ende geht, wenn du selber nicht mehr an dich glaubst? Haben wir vorhin gehört in dem Lied. Und ich kann dir nur zusprechen, ja, da ist jemand. Und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, unter der du jetzt leidest, Entscheidung getroffen hast, wo du gemerkt hast, okay, die waren nicht gut, und du diese Konsequenzen trägst, jeden Tag, dann lass dir sagen, dass dort jemand ist, der dir aufhelfen will und der dir helfen will, mit den Konsequenzen zu leben oder eine Lösung für deine Situation zu finden. Ich glaube, dass wir in unserem Leben immer wieder auch Entscheidungen treffen, die nicht gut sind. Und das ist gleichzeitig die Botschaft der Bibel. Auf der einen Seite diese Motivation zu sagen, Leute, ihr könnt euch an Christus orientieren. In ihm ist alle Weisheit und Erkenntnis verborgen. Orientiert euch an ihm. Und gleichzeitig die Botschaft, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr gescheitert seid in euren Entscheidungen und wenn ihr Konsequenzen in eurem Leben spürt, die auf Basis von falschen Entscheidungen, aufgrund von Sünde, aufgrund von Zerbruch euch prägen und euch verletzt haben und euch zerstören, dann könnt ihr auch zu Jesus kommen. Jesus ist da für uns alle. Er ist da, um uns auf ein Leben nach seinem Willen vorzubereiten, uns dort reinzunehmen. Und gleichzeitig ist er da, wenn wir Entscheidungen getroffen haben, die unser Leben zerstört haben oder unser Leben zerstören. Herzliche Einladung, zu Gott zu kommen. Er ist der, der mit dir bis ans Ende geht, wenn du selber nicht mehr an dich glaubst. Gott ist der, der vergibt und der hilft. Ich möchte noch mit uns beten, und zwar genau für euch, für mich, dass wir diese Entscheidungskompetenz, dieses Glauben, Denken und Handeln nach Gottes Willen immer mehr in unserem Leben verankern, verwurzeln. Und gleichzeitig möchte ich für dich beten, wenn du sagst, Mensch, ich hätte das schon vor längerer Zeit hören müssen. Ich lebe und leide unter den Konsequenzen. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du Herr der ganzen Welt bist. Und ich danke dir dafür, dass du als Herr ein liebender Gott bist, der uns in unserer Situation sieht und kennt und der uns versteht. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du uns Leitlinien gibst durch dein Wort. Du warst auf der Erde, du hast vorgelebt, was es heißt, gottgemäß zu leben. Und wir dürfen uns an dir orientieren. Wir dürfen mit dir als Vorbild gute Entscheidungen für unser Leben stellen. Wir dürfen unser Leben auf eine gute Basis stellen. Und ich danke dir, Jesus, dafür, dass du nicht vor uns stehst und dann immer einen Tick in der Box machst, wenn wir gute Entscheidungen getroffen haben und uns anzählst, wenn wir uns falsch entschieden haben, sondern dass du dann mit offenen Armen und Händen dort stehst und zu uns kommst. Und wir zu dir kommen dürfen und sagen können, Jesus, ich habe versagt, vergib mir. Bitte fang mit mir neu an. Und du fängst jedes einzelne Mal mit uns neu an. Und so bete ich nun für jeden, der hier sitzt, dass du diese Entscheidungskompetenz, dieses Verwurzeltsein wachsen lässt. Und dass du denen, die unter den Entscheidungen der Vergangenheit leiden, dass du ihnen jetzt Halt gibst und Mut gibst, sich dir zu öffnen und sich heilen zu lassen von dir. Amen.